freue mich, heute Abend jetzt wieder bei euch zu sein. Ich hätte euch ja gerne alle ein Stück von der Hochzeitstorte mitgebracht, aber dann hätte es wahrscheinlich nicht mehr gereicht für alle anderen Gäste, die da gewesen sind. Also es war durchaus eine schöne Hochzeit. Ist ja meistens so, ne? Schön zu feiern miteinander, wenn ein Paar sich gefunden hat und miteinander durchs Leben gehen will und das ganz besonders auch unter dem Schutz Gottes tun möchte. Und das war ihr Anliegen. So haben sie dann auch ungläubige Freunde, Bekannte mit eingeladen, die gekommen sind, um dann am Gottesdienst und auch in der Feier danach teilzunehmen. Es ist eine ehemalige Schülerin, die in meiner Klasse gewesen war, die vor 2 Jahren absolviert hat, eine Esther Schulz, beziehungsweise jetzt nicht mehr Schulz, sondern ab heute Vollmer. Und sie hat eben dort in Bochum jemanden kennengelernt, in der SMD, der Studentenmission für Deutschland, und dann heute geheiratet. Ja, es war eigentlich eine schöne Sache. In einer freien evangelischen Gemeinde hat die Hochzeitsfeier stattgefunden dort und nachher in einem Freizeitheim der landeskirchlichen Gemeinschaft bei Bochum. Naja, wer darüber mehr wissen will oder wer die Esther möglicherweise kennt aus einem der Urlaube der vergangenen Jahre, der kann sich auch gerne noch später bei mir erkundigen. Wir wollen uns heute, wie auch schon angekündigt und wie ihr heute Morgen, so vermute ich zumindest, auch den Austausch der stillen Zeit gehabt habt, mit einem weiteren Abschnitt aus dem Matthäusevangelium beschäftigen, bei dem es sich um Berichte handelt von Wundertaten, die Jesus hier auf der Erde vollbracht hat. Es gibt allerdings einen gewissen Unterschied zwischen den Wundern, die Jesus getan hat, mit denen wir uns gestern beschäftigt haben, und denen, die heute dran sind. Gestern haben wir uns mit einer Dämonenaustreibung beschäftigt. 2 Menschen, die besessen gewesen sind und die Jesus Kraft seiner übernatürlichen Befähigung von diesen dämonischen Belastungen geheilt hat. Das war in Matthäus 8, Vers 28 bis zum Ende des Kapitels. Jetzt gehen wir etwas weiter. Wir sind im Kapitel 9. Dazwischen finden wir das ist hier jetzt ein Aufbau. Es wird das Handeln Jesu, die Predigt Jesu beschrieben. So finden wir Kapitel 9, Vers 1, die Heilung eines Gelähmten. Dann kommt die Berufung von Matthäus, also dem Schreiber des Matthäus-Evangeliums, der ja Zöllner gewesen war. Jesus lehrt seine Jünger etwas über das Fasten. Und dann kommen wir zu den 3 Wundern, die Jesus am Ende von Matthäus Kapitel 9 getan hat, Verse 18 bis Vers 38. Wenn wir diesen Abschnitt anschauen, können wir ihn grob in 2 Bereiche unterteilen. Zum einen geht es um Krankenheilungen, zum anderen geht es um die Bitte, Menschen in die Nachfolge zu rufen, in die Mission zu rufen, Menschen dazu zu bringen, dass sie anderen vom Evangelium weitersagen. Die Wundertaten Jesu, die die Heilung betreffen, sind 3 verschiedene. Wir haben zuerst einmal die Heilung der Tochter des Jairus. Wenn wir uns den Text anschauen, wie wir ihn im Matthäusevangelium lesen, dann wird der Name der Jairus nicht genannt. Aber wir haben die Parallelen im Lukas-Evangelium, auch im Markus-Evangelium, Markus 5, Vers 21 bis 43 und Lukas 8, Vers 40 bis 56. Da erfahren wir den Namen dieser Person und wir können sagen, dass es sich eben um dieselbe handelt. Direkt danach finden wir die Heilung der sogenannten blutflüssigen Frau und dann am Ende auch noch die Heilung von einem Blinden, beziehungsweise von 2 Blinden, die und Stummen. Ja, also in der Reihenfolge wollen wir auch vorgehen. Wir werden uns zuerst mit der Tochter des Jairus beschäftigen und dann eben mit der Frau, die Jesus anrührt und geheilt wird, und dann mit den 2 Blinden. Wir lesen in Vers 18. Als er dies mit ihnen geredet hatte, das bezieht sich auf den Einschub, auf die Lehre bezüglich des Fastens, wo Jesus vorher mit seinen Jüngern geredet hat. Da kam einer von den Vorstehern der Gemeinde, fiel vor ihm nieder und sprach: Meine Tochter ist eben gestorben, aber komm und lege deine Hand auf sie, so wird sie lebendig. Hier wird von einem Vorsteher der Gemeinde gesprochen. Vorsteher ist ein verhältnismäßig hohes Amt damals. Vorsteher, das griechische Wort, was damit gemeint ist, bezeichnet im Normalfall den Vorsitzenden einer Synagoge, könnten wir sagen. Das ist nicht so eine Art Prediger, wie wir das vielleicht in unseren Gemeinden kennen, sondern jemand, der für die Verwaltung der Synagoge zuständig ist, der aber auch geistliche Leitungsqualitäten hat. Also jemand, der beispielsweise darüber entscheiden muss, wer in einem Synagogengottesdienst vorlesen darf, also aus den Schriften des Alten Testaments vorlesen darf, wer beten darf, also jemand, der die Legislative, der die gesetzgebende Gewalt sozusagen in der Synagoge innehatte. Jemand, der in diesen großen Bereich von Menschen gehört, die wir sonst häufig zusammengefasst finden in den Evangelien als Pharisäer und Schriftgelehrte. Das ist einer davon. Und uns erstaunt es, dass diese Person zu Jesus kommt. Allerdings merken wir auch gleich, der Mann ist nicht sofort zu Jesus gekommen. Wahrscheinlich hat er sich innerlich erstmal überwinden müssen. Wahrscheinlich ging es ihm so ähnlich wie manchen anderen, die mit Jesus lange diskutieren. Aber wir merken, intellektuelle Diskussionen und theologische Auseinandersetzungen weichen häufig dann, wenn es um ganz persönliche Not und Betroffenheit geht. Nun, es ist sicherlich Spekulation anzunehmen, dass er von vornherein gegen Jesus eingestellt war. Allerdings haben wir den Hinweis darin, dass er zu Jesus erst kommt, als seine Tochter schon tot ist. Das ist ja eigentlich viel zu spät. Wir merken, das ist irgendwo in der Nachbarschaft. Also es ist nicht weit entfernt. Er hatte da nicht kilometerlang zu laufen. Jesus innerhalb kurzer Zeit dort im Haus. Wir lesen dann später, dass sogar schon die Klageweiber bestellt sind. Das wurde vorher alles schon getan, bevor er losgelaufen ist, um zu Jesus zu kommen. Da sagen ja, warum kommt er nicht vorher, wenn deine Tochter krank ist? Ja, warum? Wahrscheinlich, weil er alles mögliche andere ausprobiert hat, um sie wieder gesund zu bekommen. Und das hat alles nicht geklappt. Und jetzt ist Jesus noch der Notnagel. Er ist sich selbst gar nicht mehr ganz so sicher. Deshalb lässt er ja sogar die Totenklage anstimmen. Wenn er wirklich diesen großen Glauben gehabt hätte, Jesus macht die Toten wieder lebendig. Wieso sind da die Klageweiber? Wieso sind da diejenigen, die die Flöte spielen, wie wir später noch sehen werden? Nun, die sind da, weil er sich doch nicht ganz so sicher ist. Klappt das wohl wirklich? Aber es ist doch diese Hoffnung, er hat so viel von dem gehört. Und selbst wenn da noch innerlicher Zweifel ist, er geht dorthin und bittet denjenigen, dem er das höchstens noch zutrauen kann, eben darum, seine Tochter vom Tod zurückzuholen. Also die hohe Erwartung, die Not im, wir könnten sagen, hier außer alltäglichen Leben, er gibt sich nicht zufrieden damit, dass sie ein für alle Mal tot ist und hofft doch noch, Jesus kann etwas daran verändern. Wir sehen auch, dass hier erwähnt wird, dass er vor Jesus niederfällt. Wir merken, er ist sich nicht zu schade dazu. Er ist eigentlich ein Würdenträger, vor dem alle anderen zu Boden gefallen sind, vor den andere verehrt haben, der Vorbild für viele andere gewesen sind. Aber hier merkt man, in der persönlichen Betroffenheit ist er sich nicht zu stolz. Er demütigt sich hier auch vor Jesus und bittet ihn darum, in sein Haus zu kommen, um seine Tochter wieder gesund zu machen. Vers 19 lesen wir dann, Jesus diskutiert nicht lange und Jesus stand auf und folgte ihm mit seinen Jüngern. Und dann kommt eingeschoben eben die Heilung der blutflüssigen Frau, die überschlagen wir gerade einmal, weil wir ja gleich noch darauf zurückkommen. Also Jesus kommt, er hört diese Not, er fragt auch gar nicht lange, ja glaubst du jetzt wirklich, bist du dir auch ganz sicher oder habe ich nicht mal schon mit dir gesprochen oder warum kommst du eigentlich so spät? Diese Vorwürfe Jesu kommen alle nicht. Ich denke, wir können auch dafür etwas lernen, wenn wir nämlich mit Jesus sprechen, wenn wir Jesus darum bitten, Jesus ist bereit, in jeder Notlage zu hören, auch zu antworten, uns zu helfen. Wir müssen keine besonderen geistlichen Qualifikationen mitbringen, wenn wir Jesus um Hilfe bitten, sondern er ist bereit, in der Not zu helfen und dann auch mit uns zu gehen. Wir lesen weiter ab Vers 23. Und als er in das Haus des Vorstehers kam und sah die Pfeifer und das Getümmel des Volkes, sprach er, geh hinaus Und dann kommt weiter, was er dabei sagt. Also, sie gehen einen Spaziergang. Es ist eine große Volksmenge um ihn herum. Wir sehen das hier auch bei der Frau, dieser blutflüssigen Frau, die dann gerade von hinten noch seinen Zipfel erwischt von dem Kleidungsstück, was er trägt. Es ist also eine Gedränge. Die Leute sind schaulustig. Sie wollen gern miterleben, was da eigentlich stattfindet. Und dann kommt er in das Trauerhaus hinein. Ich habe schon erwähnt, dass hier gerade das stattfindet, was damals im Orient, insbesondere auch in Israel, üblich gewesen war. Das Haus war hier wahrscheinlich ein größeres Haus, denn es sind ja einige Menge. Hier steht ein Getümmel des Volkes, war da in dem Haus. Das war also nicht nur eine kleine Hütte, da kamen eine ganze Menge Leute hinein. Es wird hier vom Pfeifer, auch im Plural, also mehrere Pfeifer gesprochen. Das, was normalerweise auch noch dazu gehörte, waren die sogenannten Klageweiber. Die werden sich zu diesem Zeitpunkt auch dabei befunden haben. Denn im Normalfall wurden die Pfeifer und die Klageweiber zur selben Zeit gerufen. Es galt so, das war normal, dass auch eine arme Familie mindestens zwei Pfeifer und mindestens ein Klageweib gerufen hat, die dann die Trauer, die Totenklage angestimmt haben. Das hat man normalerweise getan, sobald eine Person gestorben ist. Warum? Weil man eben nicht lange warten konnte, um diese Person zu beerdigen. In Israel ist es wahr, die Verwesung setzt relativ schnell ein. Normalerweise hat man die Menschen innerhalb von 24 Stunden spätestens begraben, in den meisten Fällen noch früher. Vorher wurde allerdings getrauert. Man musste sich nicht zurückhalten dabei, nicht noch irgendwie gefasst wirken, sondern durchaus auch seinen Schmerz herausschreien. Dazu hat man, um das Ganze zu unterstützen, zu verstärken, berufsmäßige Trauerer sozusagen angeheuert. Kommt uns natürlich ein bisschen seltsam vor, nicht? Also wenn einer so auf Knopfdruck, also hier verhandeln wir gerade noch, ja, wie viel kostet das jetzt so und so, also hier das Geld, dann nicht so anzuweinen im nächsten Moment. Deshalb wirft Jesus die ja auch hier raus, weil die gar keine echte Trauer haben. Es lief normalerweise so, dass sie angefangen haben zu heulen, dabei immer wieder den Namen des Betreffenden gerufen haben, nachdem mussten sie sich natürlich vorher erkundigen und sozusagen eine Atmosphäre der Trauer geschaffen haben in diesem Haus. Und neben diesem gespenstischen Geschrei, und das ging dann auch laut, also nicht nur kleines Wimmern dann, also es drang auf die Straße, sollte auch in der Nachbarschaft gehört werden, neben diesem diesem Schreien waren eben noch die Flöten, die dann irgendwelche traurigen Melodien, schrillen Melodien gespielt haben. Das war also so eben nicht, wie wir uns vorstellen, so ruhig und gelassen, wie wir das, wie wir vielleicht einen Sarg aufbahren würden und dann geht jeder still, ohne ein Wort zu sagen, da hinein nur ein paar Kerzen brennen da. Das war in Israel damals nicht so. Das gab also ein, wie wir hier auch lesen, ein richtiges Getümmel. Das war laut. Man wollte den Schmerz herausschreien. Dazu sollten diese äußeren Dinge mithelfen. Es war auch so, dass nur man, wenn ein Angehöriger gestorben ist, dass es dann doch genaue Regeln dafür gab, dass man die Kleider zerriss aus Trauer. Das wird hier nicht mehr erwähnt, aber das war für diejenigen, die das Evangelium gelesen haben, sowieso normal. Denn das waren ja welche, die aus dem jüdischen Glauben gekommen waren und Christen waren. Man zerriss die Kleider, und zwar vor Publikum. Also nicht, dass man dann alten Kittel aus dem Schrank genommen hat und den dann angezogen hat. Nein, man wollte den Schmerz zeigen, den man dabei erlebt. Und der war genau abgestuft. Es ging darum, wenn nun ein weiterer Angehöriger gestorben ist, dann zerriss man das Kleid an der rechten Seite. Also hier, ungefähr so. Dann hatte man ein Stück Stoff, also es waren ja lange Gewänder, dann riss man das hier durch, also über der Brust, riss man das auf. Und also man zerriss nicht das ganze Kleid, weil normalerweise während einer gewissen Trauerzeit trug man dann nur dieses zerrissene Kleid, damit man auch auf der Straße erkennbar war als jemanden, der einen Verlust eines anderen Menschen zu beklagen hatte. Und das riss man normalerweise bis zu dem Unterkleid durch, dass man also hindurchschauen konnte. Wenn man einen ganz engen Angehörigen, Eltern oder Kinder da hatte, dann hat man auf der linken Seite aufgerissen. Das heißt ja, da ist das Herz, das geht mir also noch mehr ans Herz. Mein Herz ist zerrissen sozusagen dabei. Und dann hatte man eben einige Tage oder eben auch länger, je nachdem wie lange die Trauerzeit dann vorhielt, ist man so umhergelaufen. Natürlich, das werdet ihr euch jetzt auch gefragt haben, ja, ist das nicht ein bisschen unzüchtig hier, nicht? Besonders für die Frauen, wenn die dann nur ganz entblößt so herumlaufen. Da hat man auch vorgesorgt, eben es gab dann genaue Gesetze darüber, wie man damit umgehen musste. Man hatte gesagt, die Frau soll natürlich auch die Kleider zerreißen, ist ja ganz klar, kann ja keinen Unterschied geben, aber die soll zu Hause, man vertraut dabei ihr, das Unterkleid zerreißen und dann umgekehrt tragen und vor Publikum nur das Oberkleid zerreißen, nicht? Also dass man da dann nicht ganz durchschauen kann. Also auch an diese Sachen wurde dabei durchaus gedacht. Und so müssen wir uns das vorstellen. Da sind also die Leute, die Nachbarschaft kommt daher, lautes Tröten und Wehklagen und Schreien des Namens. Und Jesus kommt da herein, man versteht ihn fast gar nicht. Und jetzt, um dort etwas Ruhe einkehren zu lassen, um auch überhaupt mit diesem Mädchen sprechen zu können, um mit den Angehörigen in Ruhe sprechen zu können, schickt er erst einmal die ganze Meute heraus. Wir könnten auch sagen, vielleicht ist es Jesus einfach zu viel, dieses Oberflächliche, dieses zum Teil auch nur der gespielten Trauer, sicherlich nicht der Angehörigen, aber viele aus der Nachbarschaft und eben diese professionellen Klager, die so da herumstehen. Also von daher schickt Jesus sie erst einmal heraus. Dann kommt, geht das Wort Jesu ja noch weiter. Geht hinaus, denn das Mädchen ist nicht tot, sondern es schläft. Und sie verlachten ihn. Nun, es fallen uns hier mehrere Dinge auf. Zum einen stellen wir uns die Frage, ja, irrt sich Jesus hier denn? Der ist doch der Sohn Gottes. Der müsste doch eigentlich wissen, dass das Mädchen tot ist. Oder möglicherweise war sie gar nicht tot. War sie vielleicht nur scheintot? Wenn wir die Parallelstellen lesen, merken wir, dass sie schwer krank war und dann gestorben war. Und wir müssen hier ein bisschen zurückblenden sozusagen in das Griechische hinein. Und im Griechischen gibt es zwei Worte für Sterben bzw. für Tot sein. Das Wort, was hier benutzt wird, wurde im griechischen Umfeld ebenfalls für Tote benutzt. Wir kennen das hier auch. Die Totenruhe zum Beispiel, so etwas, nicht? Oder manchmal sagt man auch, der ist eingeschlafen oder der ist entschlafen. Da sehen wir, dass wir auch im Deutschen das Wort schlafen durchaus benutzen, wenn jemand gestorben ist, obwohl wir ganz bewusst wissen, dass die Person tot ist. Sprachlich gesehen nennt man manchmal so etwas ein Euphemismus. Eu für gut, also etwas Gutes bezeichnen, was eigentlich schlecht ist, damit der Schmerz bei uns nicht ganz so groß wird. Und so benutzt Jesus hier eine Sprechweise, die durchaus auch in der damaligen Welt üblich gewesen war. Man konnte sie benutzen, aber es war eben beides mit drin. Jetzt ist die Frage, was wollte Jesus damit sagen? Warum hat er nicht einfach ganz knallhart gesagt, die ist tot? Hätte vielleicht die Eltern auch einfach stehen lassen können, nicht? Ihr seid zu spät gekommen, warum seid ihr nicht früher gekommen? Tut ihr alles nicht? Es wäre ja auch die Überlegung, vielleicht möchte Jesus dadurch eine Predigt, eine Botschaft an die Trauernden richten. Und zwar eine Botschaft, wie wir sie auch bei Lazarus finden. Bei Lazarus, zu dem Jesus ja auch aus den Toten auferweckt. Und zwar, dass vor Gott und vor der Macht Gottes der Tod, vor dem wir uns fürchten und von dem wir unterdrückt sind, nichts anderes ist als für das, was wir, wie wir den Schlaf sehen. Der Schlaf ist für uns nicht gefährlich. Der Schlaf ist für uns nichts Schlimmes. Und dass Jesus hier möglicherweise seine Macht in den Mittelpunkt stellen will, so wie ihr jemanden aus dem Schlaf aufwecken könnt, so kann ich auch jemanden aus dem Tod auferwecken. Der Tod ist keine endgültige Grenze. Es geht auch wieder zurück. Ich habe die Macht über den Tod und über das Leben. Möglicherweise, dass Jesus auch das damit betonen will. Also sozusagen, für mich ist das so, als ob sie nur schliefe. Meine Macht geht darüber hinaus. Ihr könnt das nicht tun, aber ich kann es. Manchmal gebraucht Jesus ja solche Ausdrücke, über die die Menschen erst nachdenken müssen. Denken wir an die Frau am Jakobsbrunnen, der ja sagt, ich kann dir lebendiges Wasser geben. Wenn du davon trinkst, dann musst du nie mehr trinken. Da würden wir auch erstmal sagen, ja, wie geht denn das? Ist ja vollkommen unvorstellbar, ist ja verrückt. Das denkt die Frau auch. Und die fragt dann allerdings nach, aus Neugierde. Das tun diese Menschen nicht. Sie fragen nicht nach, ja, was meinst du denn damit? Wieso schlafen? Die ist doch eigentlich tot. Sie fangen an zu lachen. Zu lachen? Tja, die wissen gar nicht warum. Vielleicht ist das bloß so eine Übersprungreaktion. Irgendwie, sie wissen selbst gar nicht ganz genau, warum. Oder vielleicht denken sie auch, na hier, da kommt der große Meister, nicht? Der sonst immer so vielen helfen kann. Und jetzt, statt hier zu sagen, naja, die ist tot und das ist traurig und schade, dass ich so spät gekommen bin, da sagt er, sie schläft nur. Vielleicht so etwas. Vielleicht einfach auch nur solch eine Kurzschlussreaktion. Jedenfalls, Jesus sagt, sie schläft, die Leute wollen das nicht glauben. Als aber das Volk hinausgetrieben war, also diejenigen, die hier auch lachen, sind in erster Linie diejenigen, die aus dem Volk sind, denn den Eltern war sicherlich nicht danach zumute. Er treibt es hinaus, ging er herein, ergriff sie, das Mädchen, bei der Hand, da stand das Mädchen auf. Also hier merken wir, Jesus macht gar nicht viel. Das, was wir gestern schon festgestellt haben, es wird kein großes Brimborium gemacht. Jesus sucht auch nicht die große Zahl der Zuschauer, um sich in den Mittelpunkt zu stellen, wie wir es ja da und dort bei manchen weltweit herumreisenden Heilungsevangelisten finden, die sich selbst stärker feiern lassen als das, was Gott dabei tut. Hier ist das was ganz anderes. Er verscheucht sogar das ganze Publikum, was doch ihn umso mehr bewundern könnte. Er macht keine große Rede, also seht mal hier, was ich jetzt doch machen kann, sondern er sieht die Not der Eltern, ergreift sie bei der Hand, zieht sie hoch, sie steht auf und lebt weiter. Diese Erkunde erscholl durch dieses ganze Land. Das finden wir immer wieder. Das ist nicht nur, dass es sich um dieses Ereignis handelt, aber wir merken, dass zur damaligen Zeit spektakuläre Wunder geschahen, wie sie nie vorher in der Bibel und nie nachher in der Bibel berichtet werden. Denn schau durch das ganze Alte Testament, auch die Zeit nach dem Tode Jesu, wo gibt es eine Zeit, in der so konzentriert Wunder auftauchen, wo Menschen gesund werden und geheilt werden und Besessene ausgetrieben werden? Nirgends. Nun warum? Wenn das zu allen Zeiten in derselben Weise geschehen wäre oder bis heute in derselben Weise bei jedem geschehen würde, was wäre das Besondere an Jesu? Was für ein Zeichen wäre das noch als Beglaubigung seiner Messianität? Und das ist ja gerade das Zeichen, was er beispielsweise den Jüngern des Johannes nennt, die zu ihm kommen. Und die sagen, bist du der, auf den wir warten? Dann sagt er, ja, schaut euch um. Blinde werden sehend, Lahme werden gehend, den Armen wird das Evangelium gepredigt. Das ist doch das, was im Alten Testament vorhergesagt ist. Und so sehen wir, man hatte weder im Alten noch im darauffolgenden Neuen Testament diese massive Auftreten der Wundertaten Jesu. Wir finden im Alten Testament da und dort einige Heilungswunder. Elia, Elisa, wir denken an Feldherr, Naaman, der geheilt wird. Wir finden da vereinzelte Personen, die Miriam mit ihrem Aussatz und ähnliche Dinge mehr, wo Menschen geheilt werden durch das übernatürliche Eingreifen Gottes. Aber das sind Ausnahmen, das sind wenige Beispiele dafür. Es tritt nicht so verstärkt auf und verteilt sich über viele Jahrhunderte, ja sogar Jahrtausende. Das Alte Testament umfasst ja mehrere tausend Jahre und nicht wie das Wirken Jesu hier lediglich 3 Jahre, in denen nur einzelne Beispiele seines Wirkens aufgeschrieben wurden. Das ist nun der erste Fall der Heilung. Wir sehen dann an anderen Stellen, dass Jesus vielen Menschen ein Schweigegebot auflegt. Sie sollen nicht davon erzählen. Wir können uns natürlich auch die Frage stellen, warum eigentlich will er, dass dort darüber geschwiegen wird? Und sicherlich sind da mehrere Motive, die im Hintergrund stehen. Zum einen, er will nicht bekannt werden durch Sensationsmeldungen. Es geht ihm nicht darum, gefeiert zu werden aufgrund der Wundertaten, die Gott durch ihn wirkt. Denn er will ja nicht das damit erreichen, sondern den Menschen helfen, die in Not sind und die ihn bekümmern. Er will, dass Menschen nicht dadurch fasziniert werden in erster Linie. Möglicherweise möchte er auch noch nicht als der Messias sich den Menschen zeigen, weil er weiß, was ihm bevorsteht. Wir können es nicht ganz genau sagen, woran es liegt. Wir sehen dann die Heilung der Frau, die ebenfalls krank ist. Und siehe, Kapitel 9, Vers 20, und siehe, eine Frau, die seit 12 Jahren den Blutfluss hatte, trat von hinten an ihn heran und berührte den Saum seines Gewandes. Also, wir müssen uns vorstellen, Jesus wird gerufen von diesem Vorsitzenden der Synagoge. Die Menschen drängen sich um ihn herum, sie wollen gerne dieses Wunder sehen, sind gespannt, wie Jesus reagiert. Und jetzt drängen sie sich durch die engen Gassen einer kleinen jüdischen Stadt. Und plötzlich tritt von hinten an ihn eine Frau heran. Er bemerkt es gar nicht dabei. Wir können uns die Frage stellen, warum tritt diese Frau eigentlich von hinten an Jesus heran? Warum wagt sie nicht, bis Jesus fertig ist mit dem anderen Wundertaten? Warum hat sie ihn nicht besucht, als er irgendwo zu Hause in seiner Wohnung sitzt? Wir könnten sagen, möglicherweise war sie gerade auf dem Weg. Vielleicht konnte sie nicht mehr abwarten. Vielleicht hatte sie Angst, nicht mehr dran zu kommen, wenn Jesus erstmal vorbei ist. Ich glaube, dass all das nicht der Grund ist, warum sie das getan hat, sondern der Grund bestand in der Art und Weise ihrer Erkrankung. wir lesen im Alten Testament. Wir können uns auch dort verschiedene Stellen anschauen, so beispielsweise 3. Mose 15 ab Vers 25. 3. Mose 15, 25. Da wird uns nämlich etwas über das 3. Mose 15, 25. Da finden wir: Wenn aber eine Frau den Blutfluss eine lange Zeit hat, zu ungewöhnlicher Zeit oder über die gewöhnliche Zeit hinaus, so wird sie unrein, solange sie ihn hat. Wie zu ihrer gewöhnlichen Zeit, so soll sie auch als unrein sein. Jedes Lager, worauf sie liegt, die ganze Zeit ihres Blutflusses soll gelten wie ihr Lager zu ihrer gewöhnlichen Zeit, also das heißt zu ihrer gewöhnlichen Periode. Und als darauf und alles, darauf sie sitzt, wird unrein, wie bei der Unreinheit ihrer gewöhnlichen Zeit. Wer davon etwas anrührt, der wird unrein und soll seine Kleider waschen und sich mit Wasser abwaschen und unrein sein bis zum Abend. Wird sie aber rein von ihrem Blutfluss, so soll sie 7 Tage zählen und danach soll sie rein sein. Und am 8. Tag soll sie 2 Turteltauben opfern und so weiter. Wir finden also in dem Gesetz des Alten Testaments den Hinweis, dass diese Frau nicht nur krank war, wie wenn jemand ein Bein gebrochen hat oder ähnliches mehr, mit dem konnte man Gemeinschaft pflegen. Mit dieser Frau durfte man keine Gemeinschaft pflegen, wenn man nicht die Gefahr eingehen wollte, unrein zu sein. Und das war für die Juden und ist es bis heute eine der schlimmsten Sachen. Das ist, sie versuchen durch die meisten ihrer Gesetze ihre kultische Reinheit vor Gott zu erhalten. Also eine ganz wichtige Sache. Deshalb die Speisegebote. Ihr wisst ja eben, es gibt sehr viele jüdische Speisegebote. Das darf man essen, das darf man nicht essen. Während meines Studiums arbeitete ich in Basel in einem Hotel, wo im Sommer auch häufiger einmal jüdische Reisegruppen vorbeikamen. Mit denen hatte ich einige Dinge erlebt. Unter anderem auch war es immer mit dem Essen war es so. Also das gab dann natürlich eine Hotelküche. Aber wenn das streng religiöse Gruppen gewesen sind, die haben keinen Teller angerührt, obwohl der war sauber. Und das war eine 5-Sterne-Hotel. Das war also ganz gut auch das Essen. Aber das war möglicherweise nicht koscher. Warum nicht? Weil ja die Heiden, so wie die Juden uns sehen, die essen ja beispielsweise Fleisch und Milch zusammen. Und fragt ihr euch, na ja, muss man ja nicht unbedingt, aber dann nehmt ihr nur mal irgendwie was für Fleisch und habt eine Soße darüber und da ist Milch mit drin in der Soße. Das geht nicht für einen Juden. Man darf nicht mal von demselben Geschirr Fleisch und Milch essen. Das ist unrein. Deshalb haben sie dann immer ein Einweggeschirr gegessen und ließen sich aus einem koscheren Restaurant, was es in der Nähe gab, das Essen kommen. Und da merken wir Reinheit. Das ist für die Juden ganz wichtig. Und deshalb, wir müssen uns die Situation dieser Frau vorstellen. Seit 12 Jahren lesen wir da, ja, hat kaum jemand mit ihr Kontakt gehabt. Wahrscheinlich wohnt sie für sich etwas abgeschieden. Denn sobald sie jemand anfasst, gilt er als unrein. Muss sich erstmal überall schnell waschen, darf keinen anderen mehr berühren, weil der sonst auch unrein wird. Und erst am Abend, eben dann nach so einem Tauchbad, einer Art Taufe, dann darf er wieder Kontakt haben. Wir merken, das hier ist auch eine soziale Krankheit. Wahrscheinlich schleicht sich diese Frau hinten an Jesus heran, weil sobald sie erkannt werden würde in dem Dorf, in dem Jesus sich befindet, und das in dieser Menge wird sie eben gar nicht erkannt, weil da so viele sind, die stoßen, die wollen nur voran, dann würde man sie wegdrängen. Keiner will ja, dass sie an Jesus kommt. Sie könnte Jesus verunreinigen, sie könnte die anderen verunreinigen, die mit Jesus ziehen. Deshalb schleicht sie sich mehr oder weniger hier von hinten an, spricht Jesus nicht mal an, weil dann könnte es schon zu spät sein, sondern sie zieht ihm nur, wie wir lesen, an dem Saum seines Gewandes. Saum des Gewandes, das Wort, was da eigentlich steht, das bedeutet an der Quaste seines Gewandes. Das hat jetzt wieder etwas mit dem Alten Testament zu tun. Da ist es den Juden aufgetragen, eben an den Spitzen ihrer Gewänder, der Männer, eben Quasten zu tragen. Meistens waren die auch farbig, so eine Art Trotteln, lange Fäden, die daran herunterhingen. Manchmal sieht man das heute auch noch während des Gebetes. Es gibt ja verschiedene Regeln, die die Juden dort einhalten mussten. Das eine waren eben diese Quasten, die sie tragen sollten. Wir lesen das in, wenn wir auch mal nachschauen wollen, in 4. Mose 15, Vers 37. Ich lese nur diesen einen Vers. 4. Mose 15, Vers 34. Da lesen wir, na, da habe ich mir hier wohl einen falschen aufgeschrieben. Das passt hier wohl nicht ganz. 4. Mose 15, Vers 34. Da stehen mir auch schöne Verse, nicht? Aber Ja.
37.
Ach ja, natürlich, 37. Ich habe mir auch 37 aufgeschrieben. Warum sage ich denn was anderes hier? 37 folgende, ja, vielen Dank. Also, und der Herr sprach zu Mose, rede mit den Israeliten und sprich zu ihnen, dass sie und ihre Nachkommen sich Quasten machen an den Zipfeln ihrer Kleider und blaue Schnüre an die Quasten der Zipfel tun. Also müssen wir uns vorstellen, das ist jetzt ein langes Gewand, was er trägt, dann sind da so einzelne Fäden daran und die sind dann auch noch farbig, eben so etwas blau gefärbt. Und dazu sollen die Quasten euch dienen, so oft ihr sie anseht, so sollt ihr an alle Gebote des Herrn denken und sie tun, damit ihr euch nicht von eurem Herzen noch von euren Augen verführen lasst und abgöttisch werdet, sondern ihr sollt an alle meine Gebote denken und sie tun, dass ihr heilig seid eurem Gott. Also hier deutlicher Hinweis darauf, diese Quasten hatten auch eine Bedeutung, sie sollten an die Gebote erinnern. Und an diese Quasten, wir sehen, Jesus ist hier ein gesetzestreuer Jude, er sieht nichts, was dagegen spricht, er will nicht rebellieren gegen alles Mögliche, er kleidet sich, wie das für einen Juden üblich war, was dann auch wahrscheinlich bedeutet, dass er im Gegensatz zu zahlreichen Bildern, die wir heute haben, recht bärtig gewesen war. Denn für einen Juden war es auch normal, bärtig zu sein. Die Rabbiner sprachen davon, dass man die fünf Ecken des Bartes nicht beschneiden soll, was man bei den orthodoxen Juden bis heute noch sieht. Jetzt frage ich natürlich, ja, wo sind denn fünf Ecken meines Bartes? Das ist jetzt dann schwierig, nicht? Ja, ich meine, normalerweise die meisten Kinnladen, die sind so etwas dreieckig. Da könnte man sagen, also hier nicht und da nicht. Also der Bart wächst jetzt, aber was machen wir mit den anderen zwei? Deshalb haben die meisten Juden solche so Schläfenlocken. Das sind die anderen beiden Ecken des Bartes. Dann baumeln hier so lange Haare noch herunter, nicht? Das kennt ihr hier, diese Schläfenlocken. Das sind dann die anderen beiden Ecken, damit man die auch alle gezählt hat. Also wir müssen uns Jesus ähnlich vorstellen, wahrscheinlich mit einem langen Bart, mit den Quasten des Gewandes. Und dann kommt diese Frau und fasst das an. Wir lesen ja Vers 21, denn sie sprach bei sich selbst, könnte ich nur sein Gewand berühren, so würde ich gesund. Tja, also als ich das erste Mal gelesen habe, habe ich gedacht, also liebe Frau, bist du nicht ein bisschen abergläubig, so, nicht? Ist das nicht was ganz Ähnliches, was wir da und dort in der mittelalterlichen Kirche finden, dass man die Reliquien der Heiligen gehabt hat und gemeint hat, wenn man nun sich in deren Nähe aufhält, dann bekommt man besonders die Kraft Gottes zugeteilt. Das gibt es hier heute auch noch in Wallfahrtsorten, wo man nun meint, dass Gott ganz besonderer Weise an bestimmten Orten gegenwärtig ist. Und wenn ich mich an diese Orte begebe oder dann möglicherweise in Trier den Heiligen Rock oder eben andere Dinge berühre, dann heilt mich Gott, dann ist mir der Segen Gottes gegenwärtig. Tja, da habe ich mich gefragt, sind wir nicht manchmal als Menschen heute ganz ähnlich? Ist uns das wirklich selbst als gläubige Christen, denn so ganz fern. Ich habe mich daran erinnert, dass vor ein paar Jahren gab es einen Quiz im IDEA-Magazin, kurz vor Weihnachten. Und der Hauptpreis dabei war ein Abendessen mit Peter Hane. Dann habe ich mir gedacht, eigentlich ist das doch was ganz Ähnliches, oder? Da wird gesagt, also die Nähe dieses, nach Möglichkeiten Heiligen oder was weiß ich, zumindest bekannten Menschen, das ist besonders viel wert. Ich meine, manche andere würden vielleicht sagen, sonst Mittagessen, ich esse auch sonst zu Mittag, nicht? Aber gerade mit dieser Person. Oder stellt euch einmal vor, ihr wäret von Billy Graham getauft. Oder der hätte euch, meinetwegen, in die Ehe hineingeführt. Viele von uns würde so gehen, naja, also da ist doch schon was dran. Wir merken das auch, wenn wir hier eine Konferenz haben. Vor zwei Jahren, oder im letzten Jahr war das, glaube ich, wir hatten als Redner der Frühjahrskonferenz hier Werner Gitt. Und nun, plötzlich, da waren wesentlich mehr Besucher da, weil das ist ja Werner Gitt, der da kommt. Der bekannte Redner, da muss ich doch in der Gegenwart sein, da bekomme ich doch besonders viel mit. Selbst wenn der genau dasselbe sagt, als Dol Clasen vielleicht predigen würde. Aber hier, da ist Werner Gitt und dann muss man da hingehen. Und fühlen wir das nicht manchmal selbst? Stellt euch mal vor, direkt in eurem Nachbarort, da würde Billy Graham predigen. Und wenn ihr die Predigen von Billy Graham liest, viele sind ganz einfach. Das sind Sachen, die könntet ihr theoretisch genauso predigen. Aber wie viele von uns würden dann sagen, naja, so heute Abend, also eigentlich, ich meine, wenn da in der Nachbarstadt eine Bibelstunde wäre, eine Nachbargemeinde, wie entscheidet ihr dann? Sagt ihr auch, oh, unbedingt, ich muss zu der Bibelstunde gehen. Oder heute Abend ist der Film im Fernsehen, aber eigentlich würde ich meine Füße hochlegen, nicht? Aber dann stellt euch mal vor, die Bibelstunde wird von Billy Graham gehalten. Oder stellt euch mal vor, Hudson Taylor würde noch leben und der käme dahin und würde da, ne? Ich meine, ich zähle mal so ein paar Heilige der Freikirchen auf, ne? die man da nennen könnte, von denen man unbedingt hingehen muss. Und da merken wir, so ein bisschen ist das ja schon in uns als Menschen drin, nicht? Oder stellt euch vor, ihr hättet eine Bibel, in der Hudson Taylor gelesen hat. Also die hat er mit seinen Randbemerkungen versehen und so. Und die habt ihr in der liest. Ja, da ist doch etwas gegenwärtig von dem, nicht? Viele Menschen uns darin reagieren ja so mit den Popheiligen, nicht? Also da wird meinetwegen für die stinke Socke hier von, was weiß ich, Madonna oder so, dann wird da eben $10,000 bezahlt oder so, nicht? Die könntest du bei, was weiß ich, bei C&A dafür 5 Mark oder noch billiger bekommen. Ja. Aber die hat ja nicht vorher Madonna getragen. Oder was weiß ich, Elvis oder so hier, nicht? Die letzte zerrissene Klavier, ich meine, Gitarrenseite von Elvis oder so etwas, nicht? Für nur 15.000 Mark, oder? Nicht? Ich meine, es gibt ja Leute, die zahlen unheimlich viel. Warum? Das ist genau das, was in den Menschen drin liegt. Der Mensch meint, wenn er irgendeinen Gegenstand von jemandem hat, dann ist er dieser Person besonders nahe. Und ich denke, so können wir das vielleicht ein Stück weit nachempfinden. Das ist ja eigentlich nicht ganz in Ordnung so, nicht? Aber wir merken, das steckt irgendwie im Menschsein mit drin. Und so empfindet diese Frau auch. Und deshalb meint sie, wenn sie jetzt immer näher Jesus kommt, wenn sie schließlich etwas hat, was er anhat und nicht nur angehabt hat, dann kommt etwas von seiner Kraft, von seiner Nähe auch für sie und hilft ihr. Das ist das, was dahinter steckt. Sie hat ein gewisses großes Vertrauen. Vielleicht würden wir ähnlich reagieren, auch in solch einer Situation. Und dann sehen wir die Reaktion Jesu. Jesus könnte ja jetzt erstmal reagieren. Ey, Frau hier, warum hältst du mein Kleid fest? Ich bin jetzt doch dabei, hier gerade jemanden vom Tod aufzuerwecken. Also deine Kleinigkeit hier, dein Blutfluss interessiert mich nicht. Oder er könnte sagen, hey, du machst mich aber unrein hier. Denn er wusste ja, dass sie diesen Blutfluss hat. Oder was hätte er noch machen können? Hätte gesagt, also warte einmal, ich gebe dir einen Termin. Morgen um 9 Uhr, da habe ich noch 5 Minuten frei. Also da meine Sprechstundenhilfe, die gibt dir dann, kannst du da warten. Und dann kannst du vorbeikommen, dann kann ich dich gerade mal gesund machen. Also das tut er nicht. Wahrscheinlich steht da Jairus schon, tritt sich auf die Füße nicht und denkt, ja, was macht denn Jesus jetzt? Warum bleibt er da stehen? Der dreht sich um, der spricht noch mit der Frau. Und da sehen wir etwas Besonderes, was Jesus eigen ist und was uns herausfordern kann. Wir sehen nämlich, Jesus wendet sich immer dem Menschen zu, mit dem er gerade zu tun hat. Er lässt sich davon nicht ablenken, selbst wenn eine Volksmenge um ihn herum ist. Er lässt seinen Terminplan durcheinander bringen, wenn er weiß, dass das gerade der Mensch ist, der Gott ihn in den Weg gestellt hat. Und da sind wir natürlich herausgefordert. Wie gehen wir damit um? Wie ist das, wenn wir abends von der Arbeit kommen? Wir sind müde und kaputt und dann klingelt unser Nachbar. Und der sagt uns, ja, du hast doch mal gesagt, hier mit dem Glauben und so. Ach nee, auch heute Abend noch. Ach nee, heute Abend geht nicht, ich bin vollkommen kaputt. Keine Sache, nicht, geht nicht. So, wie wäre das? Wie ist das? Wie sieht das aus? Na, wir würden sagen, natürlich würden wir so etwas nicht tun. Aber wie ist es, wenn du jetzt weißt, meinetwegen, der kommt jetzt nicht mal zu dir, aber du weißt, heute hat er frei. Heute hat er eigentlich Zeit. Heute wäre genau die richtige Situation, aber ich bin kaputt. Also ich fand das auch ganz toll. So eben, ich habe vorhin schon mal erwähnt, das Beispiel der Frau am Jakobsbrunnen. Da wird mich erzählt, Jesus wanderte da durch die Gegend, hatte es eilig, nach Jerusalem zu kommen. Es war in der Mittagshitze, er schwitzt. Er geht nicht mal mit in die Stadt, sondern schickt seine Jünger los, weil er vollkommen kaputt ist. Und dann kommt die Frau. Und statt ihm nur einfach etwas Wasser zu geben, nervt sie ihn noch, indem sie ihn in ein Gespräch hineinbringt. Und Jesus denkt gar nicht mehr daran, sich auszuruhen. Er spricht vollkommen so, als ob das Wichtigste auf der Welt wäre, jetzt mit dieser Frau zu sprechen. Die ja, wie wir hinterher wissen, Sünderin ist und schlimm ist. Und auch hier, Jesus nimmt sich Zeit für den Menschen, der ihm gerade gegenübersteht. Das ist etwas Tolles. Wir sehen auch, das tut er bei Menschen, die kein hohes Ansehen haben. Ich meine, wir würden ihm vielleicht noch sagen, na gut, also wenn jetzt der Bürgermeister unserer Stadt, in der wir wohnen, kommt, dem würden wir auch nicht die Tür vor der Nase zuknallen. Aber naja, also, ich meine, wir müssen ja nicht gleich den Penner heranziehen, wie wir den in unserem Schauspiel gesehen haben vor ein paar Tagen, der in die Kirche hineinkommt, dem wir die Tür vor der Nase zuknallen würden, aber vielleicht irgendwelchen Leuten, die nicht so viel Ansehen genießen bei uns in der Gemeinde oder unserer Nachbarschaft. Wie sieht das damit aus? Sind wir so wie Jesus, dass wir sollten uns nicht so Vorbild nehmen, dass wir bereit sind, unsere Zeit zu investieren, obwohl wir dringende andere Sachen vorhaben, wenn wir spüren und merken oder wissen, dass das die Person ist, die Gott uns in den Weg gestellt hat. Da wandte sich Jesus um und sah sie und sprach, sei getrost, meine Tochter, dein Glaube hat dir geholfen. Und die Frau wurde gesund zu derselben Stunde. Also Tochter ist eine normale Anredensweise, das heißt also nicht, dass sie seine Tochter wirklich war, das ist uns hoffentlich klar, sondern damals wurden einfach jüngere Frauen damit angesprochen und Jesus heilt sie. Wir wollen nachher nochmal auf die Frage kommen, dein Glaube hat dir geholfen. Möglicherweise, ja, weil hinterher kommt das nochmal, das kommt immer wieder bei Heilungen Jesu, die Frage des Glaubens. Und sicherlich wird sich für mancher von uns die Frage gestellt haben, ja, was ist denn da so wichtig an dem Glauben, beziehungsweise wie muss man denn glauben oder welche Menge von Glauben braucht man denn, damit das passiert? Die Fragen wollen wir nachher auch noch etwas behandeln. Jetzt erstmal, dieser Frau wird geholfen. Hier steht zu derselben Stunde. Jetzt fragen wir uns, na, ist das langsam passiert? War sie erst nach einer Stunde gesund oder ähnlichem mehr? Nun, damals hat man einfach nicht so nach der Zeit geschaut im Nahen Osten wie hier bei uns. Hier bei uns würde das wahrscheinlich heißen, hätte Jesus gemacht, sie wurde gesund zur selben Minute oder zur selben Sekunde. Das meint aber genau dasselbe. Die Leute damals haben einfach nur nicht so genau mit der Zeit gerechnet, wie wir das hier tun. Da hatte ja sowieso keine Armbanduhr um, nicht? Wo man genau sehen konnte, also jetzt die Minute, das war halt einfach so ungefähr, ging die Zeit jetzt vorbei. Und das bedeutet, im selben Moment, als Jesus mit ihr sprach, war sie gesund. Von einem Schlag auf den anderen. Also es war auch nicht so, dass Jesus da irgendwie manipuliert hat oder dass Jesus dann Stück für Stück geheilt hat oder so, sondern zack, auf einmal, die Frau war gesund und sie gehen dann weiter. Wir lesen dann im Vers 27 und folgende noch das dritte Heilungsereignis Jesu in diesem Abschnitt. Und als Jesus von dort weiterging, folgten ihm zwei Blinde, die schrien: Ach, du Sohn Davids, erbarm dich unser. Sohn Davids war der damals populäre Titel für den Messias. Also man war sich sicher, der sollte ein Nachkomme Davids sein, der sollte ja ein Königtum aufbauen, wie David es gehabt hat, deshalb hier Sohn Davids. Wobei eben damals viele Sohn Davids genannt worden sind, manche, die man schleicheln wollte, von denen man gedacht hat, die könnten ja vielleicht Befreier unseres Volkes sein. Sie schreien ihm nach, sie wollen auch, dass Jesus nicht weggeht. Sie sehen, er hat gerade Menschen gesund gemacht und hoffen für sich selbst dabei, auch Hilfe zu bekommen. Blind sein war damals gleichzusetzen mit Betteln, denn ein Blinder konnte damals nichts anderes tun. Es gab keine blinden Schulen, keine blinden Werkstätten und auch nichts anderes. Blind sein hieß damals normalerweise betteln. So müssen wir uns vorstellen, die saßen am Rande der Straße, hatten dort ihr Blechnapf oder ihr Holznapf wahrscheinlich eher gehabt, um dann das Geld zu sammeln. Wir sehen dasselbe auch nochmal im Kapitel 15, Vers 14 und folgende. Denn sie sind die Blindenführer, da wird also von den Pharisäern geredet, Kapitel 23, 17, da lesen wir dann noch einmal, dass eben auch Blinde, mit denen Jesus zu tun hat, eben im Normalfall Bettler sind. Dass Blinde geheilt werden, ist eine Erfüllung des Alten Testaments, da lesen wir nämlich in Jesaja 29, Vers 18 und Jesaja 35, Vers 5, dass der Messias, den Gott einmal senden wird, auch den Blinden das Augenlicht geben wird. Ja. Möglicherweise denken die Blinden auch gerade an dieses, wenn sie ihren Sohn Davids nennen, also Messias nennen. Möglicherweise denken sie an diese Verheißung des Alten Testaments und wollen Jesus damit auffordern, du bist der Einzige, der das tun kann, denn das ist im Alten Testament ja vorhergesagt worden. Und als er heimkam, traten die Blinden zu ihm. Also die laufen jetzt scheinbar ihm nach noch, schreien ihm nach. Jesus geht nach Hause und unterhält sich zu Hause mit ihnen. Und Jesus sprach zu ihnen, glaubt ihr, dass ich das tun kann? Sie sprachen zu ihm, ja, Herr. Ich denke, Jesus will hier noch einmal ganz genau sicher gehen, wollt ihr überhaupt gesund werden? Sprecht das jetzt regelrecht auch einmal aus. Wir merken, das tut Jesus bei allen Heilungswundern. Jesus heilt nicht einfach so. Wir würden natürlich sagen, es ist ja selbstverständlich, dass wir gesund werden wollen. Aber wie finden wir beispielsweise in der Bergpredigt, dass Gott schon weiß, was wir brauchen, es uns schon geben will, trotzdem will er, dass wir ihn darum bitten und es aussprechen. Genauso auch hier. Er will, dass wir vor ihm unseren Bankrott erklären und ihm sagen, dass wir ihn brauchen. Und dann will er darauf hören. Bei den Blinden kommt möglicherweise auch noch der Aspekt dazu, dass viele der Blinden in der damaligen Zeit gar nicht so versessen darauf waren, ihre Blindheit loszuwerden. Nun, Punkt 1, deshalb, weil viele dieser Blinden waren seit langer Zeit blind, die wussten gar nicht mehr, wie es das Sehen zu sein. Darüber hinaus hatten sie einen gewissen Sonderstatus genossen. Ich meine, erst einmal, auch manche verführt das hier heute zu sagen, warum soll ich arbeiten jeden Tag? Ist doch viel bequemer, ich setze mich in die Sonne, ich habe auch genügend zu essen und zu trinken, ich genieße das Leben. Einfach etwas Aussteiger zu sein, sozusagen.
Auch das genossen manche damals. Darüber hinaus haben wir in den Quellen des Judentums überliefert, dass es sogar einige solcher blinden Bettler gegeben hat, die sehr relativ reich geworden sind, also einen gewissen Wohlstand gehabt haben. Einige, die sogar einen Diener gehabt haben, der sie dann hinfuhr und wieder zurückfuhr dort. Fragen wir uns ja, wie das kommt. Nun, wenn du einen besonders geeigneten Platz gefunden hast, dann waren die Leute gerne bereit zu spenden, denn im Alten Testament wurde ihnen ja aufgetragen, dass sie Almosen geben sollen. Und so gab es beispielsweise die vor dem Tempel in Jerusalem saßen. Da gab es feste Plätze, die waren vorher, also da wurde auch drum gekämpft unter den Bettlern, wer diese Plätze bekommt. Und umso mehr Leute da vorbeikommen, wir können uns vorstellen, täglich Tausende von Leuten, und die sollten alle Almosen geben, naja, da fiel eine ganze Menge ab, nicht? Und da konnte man durchaus auch gut von leben. Jetzt stell dir vor, zack, dein Augenlicht ist wieder da, ist kein Mitleid mehr von den Leuten, du bekommst kein Geld mehr, jetzt musst du arbeiten, nicht? Deshalb, es gab durchaus auch damals einige, die sich mit dem Blindsein angefreundet haben. Und so ist die Frage Jesu nicht nur, vertraust du mir vollkommen, sondern willst du jetzt wirklich gesund werden? Oder ist das jetzt bloß mal so ein Mitschreien mit dem Volk herum? Da berührte er ihre Augen und sprach, euch geschehe nach eurem Glauben. Und ihre Augen wurden geöffnet und Jesus drohte ihnen und sprach, seht zu, dass es niemand erfahre. Hier merken wir dasselbe, was wir auch schon bei anderen Heilungen gesehen haben. Jesus will nicht als der Wunderheiler verehrt werden, sondern als derjenige, der den Menschen das ewige Leben bringt. Also auch das sehen wir dabei. Dann lesen wir weiter. Als diese nun hinausgegangen waren, siehe, da brachten sie zu ihm einen Menschen, der stumm und besessen war. Hier, wir haben uns ja gestern mit Besessenheit auseinandergesetzt, sehen wir, dass Besessenheit auch eine körperliche Auswirkung haben kann. Beispielsweise hier die Stummheit. Denn wir merken danach, wo der Geist ausgetrieben wird, plötzlich kann er wieder reden. Also dass Besessenheit auch zu Stummheit führen kann, sehen wir hier in dem Menschen. Als der böse Geist ausgetrieben war, redete der Stumme und das Volk verwunderte sich und sprach, so etwas ist noch nie in Israel gesehen worden. Und hier merken wir zweierlei. Einerseits sehen wir, gegen ein modernes Erzwingen wollen von Wundern in Gemeinden, sehen wir hier, sagen die Leute ganz deutlich, das war früher noch nie in Israel so gewesen. Das, was ich euch vorhin erzählt habe, dass auch im Alten Testament, obwohl die Juden wussten, Gott hat ab und zu auch solche Wunder getan, so etwas gab es noch nie. Diese massive Häufung von Wundern, dass auch Leute geheilt worden sind in dieser Art und Weise, was es vorher nie gegeben hat, das heben sie hier heraus. Und das war nicht nur in Israel, sondern natürlich auch darüber hinaus gab es solche Wunder nicht. Und sie gab es in keinem Fall auch in derselben Weise nachher, wie wir in der Apostelgeschichte und dann auch in den folgenden Büchern des Neuen Testaments lesen, wo wieder vereinzelte Wunder auftauchen, aber nicht mehr in dieser Häufung, wie sie bei Jesus ja fast täglich gekommen sind. Aber die Pharisäer sprachen, er treibt die bösen Geister aus durch ihren Obersten, eben das oder an anderen Stellen sehen wir durch Beelzebub. Also das heißt, die neiden Jesus eigentlich sein Ansehen. Die sind so misstrauisch, sie sind sozusagen die Skeptiker der damaligen Zeit. Das darf nicht stimmen und dann kann es auch nicht sein. Nicht? Also es muss irgendeine Alternative geben. Sie konnten ihm nichts nachweisen, dass er da rumtrickst oder dass die Leute nicht wirklich gesund geworden sind. Wir merken ja, einige überlegen später bei der Wiederauferweckung des Lazarus, dass sie ihn umbringen. Ich weiß nicht, ob ihr das mal gelesen habt. Nicht? Da steht ja, sie haben geplant, den Lazarus wieder umzubringen, damit eben das nicht so bekannt wird, dass er sogar Tote auferweckt. Wir merken, die Pharisäer sind bereit, zu harten Bandagen zu greifen. Und das hier sind auch harte Bandagen. Wir legen in der Parallelstelle davon, lesen wir, dass Jesus direkt danach dann von der Sünde wieder den Heiligen Geist spricht, dass das passiert. Warum? Weil die Pharisäer nämlich hier die Sünde wieder den Heiligen Geist begehen. Indem sie nämlich den Heiligen Geist lästern, indem sie die Tat Gottes als die Tat des Teufels ausgeben. Also ein bewusstes Wenden gegen eine Offenbarung, die Gott den Menschen gibt, das ist die Sünde wider den Heiligen Geist. Und wird hier von den Pharisäern getan. Wir merken eben, sie wollen das einfach nicht glauben dabei. Wir merken, diese Menschen werden aber auch nicht gesund einfach durch Einbildung. Denn Glauben heißt an dieser Stelle nicht Einbildung. Ich habe ja gesagt, wir wollen zu der Frage des Glaubens nochmal zurückkommen. Glauben heißt ja griechisch, wenn wir es übersetzen, das Wort Pistoio heißt auch so viel wie Vertrauen. Also Glauben hat nicht mit Einbildung zu tun, sondern mit Vertrauen. Nicht derjenige wird von Jesus geheilt, der sich das am stärksten einbilden kann. Wir denken an die Heilung, wo Jesus auch dann nach dem Glauben fragt. Und dann sagt er, Hauptmann von Kapernaum, ich glaube, hilf meinem Unglauben. ja, was ist denn mit dem? Oder wenn wir hier jetzt mehrere Leute sehen, die geheilt werden, haben die denn alle gleich geglaubt? Hat der eine vielleicht stärker geglaubt, sich da stärker eingebildet oder weniger eingebildet? Ja, wenn sie nach ihrem Glauben geschehen sein müsste, dann müsste doch der eine vielleicht halb gesund geworden sein. Der hat etwas weniger Glauben. Der andere ist dreiviertel gesund geworden und der andere ganz. Oder vielleicht der eine, weil er stark geglaubt hat, sofort und der andere erst in 2 Wochen. Oder? Stellen wir uns das nicht manchmal so vor? Das ist so auch die Menge, so das kann man messen, wie 1 Liter Glauben, 2 Liter Glauben. Und wenn wir besonders stark glauben, dann zweifeln wir nie. Das hat damit eigentlich wenig zu tun. Es kommt gar nicht darauf an, hier steht nirgends, dass einer stärker sich das eingebildet hat oder weniger oder dass es unterschiedliche Formen des Glaubens gegeben hat, sondern das Wesentliche ist, und das, was alle diese Leute getan haben, deshalb spricht Jesus ja auch sie an, sie haben Jesus ihr Vertrauen erklärt, egal wie stark der Glaube gewesen war oder nicht. Sie haben gesagt, Jesus, von dir erwarten wir, dass du uns heilst. Wie sicher sie sich gewesen sind, ob der eine sich noch sicherer war oder der andere vielleicht noch ein stilles Zweifeln gehabt hat, das finden wir da nirgends. Das ist auch nicht das Entscheidende. Wir brauchen nicht versuchen, Gott dazu zu zwingen, indem wir uns versuchen, möglichst stark einzubilden, dass das jetzt auch passiert. So zu sagen, ich bete Jesus jetzt darüber, dass ich im nächsten Monat meinetwegen den doppelten Lohn bekomme. Und jetzt sage ich das doppelt so, jetzt meine Lohnrechnung offen. Und jetzt steht da auch, jetzt steht da aber so und so viel 1000 Mark stehen da jetzt aber sofort drauf. Nicht? Und dann, ich mache dann noch so ein paar Suggestionen, Selbstsuggestionen. Nicht? Also es gibt es ja heute so psychologische Suggestionen, ich rede mir das ein. Ich nehme noch so eine Suggestionskassette, das gibt es ja, nennt man dann NLP, neurolinguistisches Programmieren. Das ist besonders in auch für so Manager und so etwas, die erfolgreich sein wollen, nicht? Die müssen sich dann solche Kassetten anhören, so Management-Training mit Jürg Höhler oder so etwas, nicht? Also die müssen sich dann anhören wie, du bist erfolgreich, du bist erfolgreich, du bist erfolgreich. Das müssen sie sich jeden Morgen eben 10-mal so vor dem Spiegel sagen und irgendwann, dann haben sie sich so stark eingebildet, dass sie wirklich meinen, es ist so. Ich meine, was passiert, wenn sie nicht einen Fehler machen, nicht? Wenn sie plötzlich dann sagen, du bist erfolgreich, du bist ein Versager, sagen oder so, das ist schlimm, nicht? Oder vielleicht probieren sie mal, du bist ein Esel, plötzlich wachsen ihnen die Ohren oder so, nicht? Da merken wir natürlich, Realität kann man so nicht verändern. Esel sind sie dann vielleicht, aber hier verlassen sich die Leute auf die Realität. Und das hat nichts mit Einbildung zu tun, sondern das hat damit zu tun, dass wir Jesus unser Vertrauen ausdrücken. Und das ist das, was er will. Und auch wenn wir ihn darum bitten, wenn ihr krank seid, und hier geht es ja um Krankheit, dann geht es nicht darum, sich das so fest wie möglich einzubilden. Ich will gesund werden, ich will. Und Jesus muss das tun, und ich muss das tun, und jetzt bin ich schon gesund. Und so, hat nichts mit biblischen Sachen zu tun. Diese Leute, was haben die gemacht? Haben die irgendwie so etwas gemacht? Die kommen dahin und sagen, Jesus, bitte mach du mich gesund. Das ist alles. Und Jesus tut es. Oder lesen wir im Jakobusbrief etwas davon, wo wir ja die neutestamentliche Anweisung für die Gemeinde finden, wie man mit Krankheit umgehen soll. Da steht ja nicht, also jetzt kommt irgendwie ein Wundertäter und der macht das sofort, sondern da steht, wenn jemand krank ist, dann soll er die Ältesten rufen. Wir merken genau dasselbe Muster, was auch hier drin steckt. Hier kommen die Leute zu Jesus. Jesus ruft sie nicht auf. Er hat den Blinden ja gesehen, der am Rand der Straße saß. Aber er geht nicht auf ihn zu und sagt, willst du nicht vielleicht doch noch mal gesund werden? Und nein, will ich nicht. Aber überleg doch mal, guck mal, es ist doch gut, gesund zu werden. Und das tut er nicht, sondern er wartet, bis die Leute ihm das Vertrauen aussprechen, bis sie ihre Bankrotterklärung ihres Lebens ausdrücken und dann sich ihm anvertrauen und von ihm Heilung erwarten. Und das ist genau dasselbe auch im Jakobus Kapitel 5. Da steht eben es soll die Initiative vom Kranken ausgehen. Der Kranke soll sich an die Ältesten wenden. Da vorher steht noch einer, bekenne dem anderen seine Schuld, wenn es eben eine Frage von Sünde ist, die Krankheit verursacht hat. Und dann steht da, sie sollen über ihn beten und ihn salben und dann soll es besser mit dem Kranken werden. Ihr kennt die Stelle wahrscheinlich alle, ja? Oder soll ich sie vorlesen? Kennt ihr, ja? Sonst könnt ihr nachlesen, eben im Jakobusbrief, Kapitel 5, da geht es in mehrere Verse, die sich gerade mit der Heilung von Kranken beschäftigen. Aber das ist eine Realität, mit der wir heute rechnen sollen. Wie sieht es aus bei Menschen um euch herum, die krank sind? Es ist nur, dass ihr man muss ja auch darüber beten, nicht? Und nachdem wir alles getan haben, jetzt hilft nur noch beten. Gibt es ja den Ausdruck, nicht? Ist das für uns als Christen richtig? Nur noch beten hilft? Heißt das sozusagen als Notnagel? Kann ja nicht schaden, dann auch nochmal zu beten? Nein, es sollte umgekehrt sein. Wenn wir wirklich daran glauben, dass Jesus der Herr über Leben und Tod ist, dass unser Leben in der Hand Jesu ist, dass wir zu unserem Leben keine Spanne beisetzen können, außer es ist der Wille Gottes. Wenn das wirklich nicht nur unser Bekenntnis auf dem Papier ist, sondern wir das wirklich glauben, davon überzeugt sind, dann sollten wir zuerst, bevor wir irgendetwas anderes tun, uns an Gott wenden und ihn darum bitten, dass er uns heilt. Dass wir nicht in erster Linie nach irgendwelchen anderen Versicherungen, Sicherungen in unserem Leben suchen. dabei, es gibt ja alles, was man versichern kann heutzutage, nicht? Und da besonders in Deutschland sind Menschen, in der Schweiz habe ich gemerkt, noch mehr versessen darauf, sich versichern zu lassen. Und viele Leute versichern sich für irgendwelchen Blödsinn, Unsinn. Manche Versicherungen sind ja eigentlich, ich meine, vom Namen her finde ich die blöd, nicht? Also zum Beispiel Lebensversicherung, ist so eigentlich Quatsch, oder? Ich meine, normalerweise sagt man sich, du versicherst dich ja, damit das Unheil nicht eintritt. Hier ist es so, du bekommst das Geld erst, wenn du tot bist. Also du versicherst dein Leben, können die dir dein Leben zurückgeben? Bei der Lebensversicherung? Nö, nicht? Da können sie machen, was sie wollen. Natürlich ist ja manchmal gut für die Angehörigen, was weiß ich und so, aber es gibt heute, ja, alles kannst du versichern. Im letzten Jahr, da habe ich in der Freizeit einen Versicherungsmakler hier getroffen. Da fand ich ganz interessant, mit dem zu sprechen. Wir sind dort bei den extern Steinen spazieren gegangen, so als wir dann an dem halben Weg da herum waren um den See. Dann hat er mir gesagt, also ich empfehle den Leuten immer, dass sie gar keine Versicherung abschließen sollen. Weil er war davon überzeugt zu sagen, Versicherung ist eigentlich unbiblisch, denn das Einzige, was wir tun müssen, ist auf Gott vertrauen. Und wenn Gott will, dass uns das passiert, dann passiert uns das, egal ob Versicherung hin oder her. Da habe ich ihn gefragt, also, aber wie machst du das? Gehst du nicht pleite oder so, nicht? Also, Versicherungsvertreter und, ja, was willst du den Leuten noch empfehlen? Und er sagt, seitdem er das tut, die Leute, also ich meine, der verdient trotzdem noch genauso viel, das Geschäft geht genauso gut, aber ehrlichen Herzens kann er den Leuten auch erstmal von allem überflüssigen Zeug abraten. Und bei manchen der Versicherungen, also habe ich gedacht, naja, so eigentlich so überflüssig finde ich die nun ja nicht unbedingt, aber ich fand es eine Herausforderung, selbst ganz neu darüber nachzudenken, inwiefern wir uns wirklich auf Jesus verlassen oder meinen, alles irdisch abgesichert haben zu müssen. Denn viele Dinge ist es ja so, wir meinen, Jesus gar nicht mehr zu brauchen. Weil, wenn wir arbeitsplatzlos werden, Arbeitslosenversicherung, wenn wir krank werden, Krankenversicherung, wenn wir sterben, Lebensversicherung, wenn wir Invalide sind, dann gibt es eben hier da Invalidenversicherung. Wenn unser Auto kaputt ist, gibt es die Vollkaskoversicherung, wenn uns was gestohlen wird, gibt es die Haftpflichtversicherung, was weiß ich, alles überall. Alles ist versichert. Wofür brauchen wir Gott eigentlich überhaupt noch? Können wir uns die Frage stellen. Naja, wir sollen ja auch nicht zu leichtfertig sein. Das ist auf der anderen Seite. Aber entschuldigen wir uns mit dem Argument nicht zu schnell. Entschuldigen wir uns nicht manchmal zu schnell, dass wir sagen, naja, das müssen wir ja doch noch tun und wir dürfen ja nicht hier das alles nur auf Gott schieben. Wo ist denn unser Vertrauen tatsächlich in der Praxis? Wenn wir bekennen, Jesus ist über unser Leben und Tod. Glauben wir das? Praktizieren wir das? Wo? Wie? Deshalb, ich möchte vorschlagen, dass wir auch gleich am Schluss hier davon in unseren kleinen Gruppen zusammenstellen und dann mal bewusst für Menschen bitten, von denen wir wissen, dass sie krank sind. Gerade wo wir hier von Krankenheilungen gesprochen haben. Wir werden jetzt nicht hingehen und sie salben und so, da müssen sie ja sowieso zu den Ältesten kommen, geht ja so nicht. Aber wir können trotzdem für sie bitten. Das können wir tun, das wollen wir auch gleich tun. Bevor wir das machen, möchte ich allerdings noch einen kleinen Einschub geben, der uns etwas Gedankenanregung geben soll für die Frage der von Wundern. Vielfach haben Menschen um uns herum den Eindruck, Wunder gibt es eigentlich gar nicht. Oder wir haben den Eindruck auch. Oder wir fragen uns, was ist eigentlich ein Wunder? Oder Menschen um uns herum sagen, sie haben noch nie ein Wunder erlebt. Und wir krampfen uns ab und wir überlegen uns, ja, wo haben wir eigentlich unser Wunder erlebt? Wo ist denn da was von uns mal gewesen? Dabei glaube ich, dass wenn wir uns in unserer Umgebung und auch in unserem Leben einmal umschauen, haben wir alle schon Wunder erlebt. Nur manche meinen, dass ein Wunder erst dann beginnt, wenn etwas total Außergewöhnliches, vollkommen wider jeglichen Sinn und Verstand und Naturordnung passiert. Aber muss das so sein? Viele der Dinge, die wir in der Bibel lesen, auch Wunder, die Gott tut, haben nicht unbedingt damit zu tun, dass alle Naturgesetze gesprengt werden. Nehmen wir ein Beispiel. Wir an der Bibelschule hatten so Anfang des Jahres, Februar, März herum, da hatten wir so um die 100.000 Mark Schulden gehabt. Wir hatten uns gedacht, also was machen wir jetzt? Wir haben keine Spenden bekommen, wir müssen trotzdem weiterleben. Dann räumt uns die Bank ja eben ein bisschen Überziehungskredit sozusagen ein. Jetzt haben wir uns gedacht, was machen wir jetzt? Wir haben gebetet natürlich, ich habe es ja mal gesagt. Wir haben uns jeden Tag getroffen, eben mit Schülern und Lehrern, Mitarbeitern zum Beten. Und dann tatsächlich kam vermehrt Spenden. Wir haben niemandem was gesagt. Ich meine, wenn ihr einen Rundbrief gelesen habt, ich glaube, im Rundbrief stand auch nichts drin darüber, oder? Stand da was drin? Ich weiß nicht. Also ich glaube nicht. Meistens tun wir das nämlich nicht, weil wir zuerst sagen, also wir wollen auf Gott vertrauen, wir wollen jetzt nicht Leute da irgendwie da drücken oder so etwas, dass sie das nun tun. Jedenfalls plötzlich, es kam Spenden. Jetzt ist die Frage, ist das ein Wunder? Es könnten manche Skeptiker sagen, ach nee, das haben doch Menschen gegeben, das Geld ist doch nicht vom Himmel gefallen, oder? Ja, aber warum soll Gott sich nicht Menschen bedienen? Warum soll er nicht irdische Dinge tun und damit Wunder bewirken? Ist das nicht ein kurzfristiger Materialismus, den wir dahinter sehen? Meinetwegen, ich gehe jetzt auf einen von euch zu hier, würde meine Pistole aus der Hand schießen und jemanden erschießen. Tue ich natürlich nicht, weil ich ja Christ bin und so mache ich das nicht. Aber nehmen wir einmal rein theoretisch an. Dann würde jetzt jemand hinterherkommen und würde sagen, also, da ist ein Stück Blei demjenigen ins Gehirn gedrungen, das hat diese und jene Gehirnzonen zerstört und deshalb ist er gestorben. Ist das die vollkommene Erklärung? Ja, wir können jetzt sagen, noch etwas hinterher. Aha, woher ist denn das Bleistück überhaupt gekommen? Ah, also gut, ja gut, das. Da gab es eine Explosion, da gab es eine Ausdehnung des Gases und Schwarzpulver, sonst etwas. Das hat dann mit diesem Impuls eine Metallkugel da vorne getrieben und das ist dann da aufgetroffen und dann ist ihm das und das und das und das passiert und so. Also das ist jetzt die vollständige Erklärung. Das ist die Wirklichkeit. Ist das so? Und dann merken wir, das ist diese vordergründige Erklärung, dass wir sagen, da ist jemand, der hat das Geld gegeben. Das sind diese materialistischen Dinge. Nein, das Wichtigste, was ja gerade vorher passiert ist, ist das, was ist in meinem Kopf passiert. Wieso habe ich das getan? Was hat mich dazu getrieben, das zu tun? Das ist das, was wichtig ist, das, was eigentlich die treibende Kraft dahinter ist. Und so ist es auch bei Gott. Wenn Gott einen Menschen benutzt, wir sehen ja, als Jesus nach Jerusalem einmarschiert dort, nicht? Dann jubeln die Leute. Und dann sagt er, ja, wenn die nicht jubeln würden, dann würden die Steine anfangen. Das ist ein Wunder, dass diese Menschen das erkennen, dass Gott ihnen das gezeigt hat. Aber er sagt, gut, wenn die nicht würden, dann Gott hat auch andere Möglichkeiten. Aber da sehen wir, das Wesentliche ist die treibende Kraft Gottes, die dahinter steht. Das ist das, was das Wunder ausmacht. Aber Gott kann sich natürlich aller Naturgesetze bedienen. Und wir können vielleicht das Naturgesetz erklären. Aber das erklärt ja nicht eigentlich, was da passiert ist. Stellt euch mal vor, ihr nehmt die Mona Lisa da im Louvre, ja? Und dann seid ihr Chemiker, Physiker, analysiert ganz genau. Also, da sind so und so viel Gramm rote Farbe, so und so viel Gramm grüne Farbe, und dann sind die verteilt in etwa dieser Durchschnittsverteilung und so weiter. Habt ihr damit das Gemälde erklärt? Ja, natürlich nicht. Aber ihr könnt sagen, 100% alles naturwissenschaftlich erklärt. Alle Materie, alle Zusammensetzung der Chemikalien, das Alter, alles bestimmt. Habt ihr damit diese Faszination, die solch ein Kunstwerk ausübt, erklärt? Nein, das ist eben das Mehr, das Plus dabei, das, was das Besondere ausmacht. Und genauso ist bei den Wundern Jesu. Das heißt, auch bei der Frage der Heilung, wenn wir Gott um Heilung bitten, dann muss das nicht immer wie zack, klack, sofort passieren. Es kann sein, dass Gott auch irdische Dinge dafür benutzt, aber dann muss es nicht weniger Wunder Gottes sein. Das heißt, wenn wir darauf das Eingreifen Gottes schauen, dann dürfen wir uns nicht irgendwas einbilden. Es muss jetzt auf ganz spektakuläre Weise geschehen. Ich habe jetzt Bauchschmerzen und das muss jetzt so geschehen, dass gerade dann meinetwegen da ein Feuerstrahl direkt auf mich zukommt, trifft meinen Magen, mir wird plötzlich ganz warm und was weiß ich und so. Dann, das ist ein Wunder. Das ist vollkommen unerklärbar. Keiner weiß, was da passiert. So muss das nicht sein. Sondern Gott kann durchaus auch sich der Naturgesetze bedienen, die er selbst geschaffen hat und die wir kennen. Gut. Das ist die Frage der Heilung. Wir haben heute gesehen, Jesus kann heilen. Er hat die Macht darüber. Es geht nicht um die Stärke der Einbildung, in der wir gesund werden, sondern es geht darum, dass wir Jesus unsere Bankrotterklärung sagen. Dass wir sagen, ich vertraue dir alles an, weil ich da nicht weiter weiß und kann. Und das sollten wir nicht erst tun, wenn wir alles andere ausprobiert haben, wie möglicherweise der Jairus dort, sondern das sollten wir sehr früh und bald tun. Wir sollten nicht zuerst unser Vertrauen auf unsere innerweltlichen Absicherungen legen, sondern wir sollten sie zuerst auf Gott legen. Und wenn wir dann noch die Dinge unserer äußeren Welt mit in Anspruch nehmen, ist das in Ordnung. Gott kann manchmal dadurch wirken, aber wir sollten unser Vertrauen zuerst auf Gott aussprechen. Und ich garantiere euch dafür, ihr werdet viel mehr mit Gott erleben. Denn diese Blinden hätten nichts mit Jesus erlebt, hätten sie ihn nicht darum gebeten. Hätten sie gesagt, also wir gehen erstmal zu einem Quacksalber und da können wir noch eine Kur machen und vielleicht haben wir noch eine Prothese, wo wir dann einen Blindenstock mitbekommen. Die hätten nie was mit Jesus erlebt. Die wären vielleicht auch durchs Leben gekommen irgendwie. Sie hätten nie das erlebt, hätten sie nicht Jesus ihr Vertrauen ausgesprochen und gesagt, von dir erwarten wir alles. Das wollen wir heute Abend auch sagen und lasst uns ein paar Minuten Zeit nehmen. Ich würde sagen, das Einfachste ist ja, stellen wir uns gerade mal so in Gruppen von 4, 5 Personen zusammen, tauschen wir aus, wo entweder ihr Leiden habt oder wo ihr Menschen in eurer Nachbarschaft, Bekanntschaft, Verwandtschaft habt, wo Leiden sind, dass wir die direkt Gott gegenüber bekennen und ihm unser Vertrauen aussprechen, du kannst dort etwas tun.